Ja, das war tatsächlich nicht geplant, so schnell wieder hier zu sein. Ich habe vor 2 Wochen noch lang mit Matthias geredet, im Anschluss an den Gottesdienst. Schöne Begegnung, ich habe mal nachgerechnet, ich glaube, wir kennen uns jetzt 26 Jahre. Nicht immer so ganz intensiv Kontakt, aber doch von Herzen verbunden. Und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass Matthias verunglückt ist. Und das hat mich tief erschüttert. Ich habe viel mit Tod und Sterben zu tun. Ich bin Trauerbegleiter, bin jede Woche 1 bis 5 Mal auf dem Friedhof, um Menschen beim Abschied zu begleiten. Die meisten kenne ich nicht. Bin ich nicht so persönlich betroffen. Bei Matthias war das anders. Und es könnte auch sein, dass mir zwischendurch die Stimme fehlt. Dann warten wir halt kurz. Viele Fragen. Viele Fragen, die auftauchen, die in solchen Situationen besonders auftauchen. Und eine Frage steht oft ganz vorne, die Frage nach dem Warum. Warum Matthias? Warum jetzt? Warum auf so einer Reise, warum bei sowas, auf das er sich so vorbereitet hat, auf das er sich so gefreut hat, warum im Einsatz für Jesus? Er war kein leichtsinniger Mensch, er war gut vorbereitet, gut ausgerüstet, alles. Und eine zweite Frage traut man sich manchmal nicht zu stellen, aber sie ist trotzdem da. Gott, wo warst du denn eigentlich? Und wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir, dass es hierauf keine schnellen Antworten gibt. Keine 5 Punkte und alles ist wieder gut. Es sind Situationen, in denen es gilt, Ohnmacht und Trauer auszuhalten. Fragen offen zu lassen. Und meine Liste an Fragen, die ich an Gott habe, wurde diese Woche nochmal deutlich erweitert. Wenn wir sprachlos sind, dann heißt es auch, dass wir nicht versuchen sollen, irgendwas zu sagen, sondern dann geht es darum, zu schweigen. Alles andere ist lieblos und hilft niemand. Und hier gibt es auch kein billiges, du musst eben auf Gott vertrauen und dann wird alles wieder gut. Und nein, es hilft auch nicht, einem trauernden Menschen Bibelverse um die Ohren zu hauen. Manchmal müssen wir schreckliche und unfassbare Situationen stehen lassen und nicht versuchen, sie wegzuerklären. Ich glaube, tief drin ahnen wir sowieso, dass es nicht geht, dass wir es nicht wegerklären können. Und ich komme immer wieder zu Jesaja, wo es steht, wo Jesaja von Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Wir verstehen vieles einfach nicht. Dann stehen wir doch dazu und tun nicht so, als wüssten wir Bescheid, warum jetzt was wie sein müsste. Wir sind die Freunde von Hiob, der innerhalb kürzester Zeit sehr viel Schlimmes erlebt hat, ein Vorbild, zumindest am Anfang. Ich lese aus Hiob 2, Verse 11 bis 13. Hiob hatte 3 Freunde, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Als sie von dem Unglück hörten, das über ihn hereingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus, sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden, 7 Tage und Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Wow. 7 Tage und Nächte waren sie bei Hiob und haben geschwiegen, weil es nichts zu sagen gab. weil die Worte gefehlt haben, weil es sehr schwer war. Noch schwerer wurde es allerdings dann, als nach den 7 Tagen die Freunde anfingen, Erklärungen zu finden und zu suchen. Und genau das erlebe ich so oft. Da sind Menschen angesichts tragischer Schicksalsschläge sprachlos und haben dann doch das Bedürfnis, ganz viel zu reden. Leider kommt dabei meistens nicht viel Gutes raus. Meine Frau Andrea starb 2008, 10 Tage nach der Diagnose ihrer Krankheit. Bei der Abschiedsfeier waren viele Menschen da. Und ich erinnere mich noch, wie manche gesagt haben, Stefan, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Und ich dachte, ja gut, dann hast du was verstanden. Dummerweise waren das die, die nachher am längsten geredet haben. Was mache ich denn jetzt mit Familie Koch? Schön, dass ihr da seid. Was mache ich mit Ina? Was mache ich mit anderen, die schlimme Schicksalsschläge haben? Wie gehe ich mit denen um? In den Arm nehmen. Vielleicht noch sagen, dass es einem leid tut. Und dann die Klappe halten. Weil alle weiteren Worte schwierig sind und in aller Regel nicht weiterhelfen. Das war ein entscheidender Satz in meiner Ausbildung zum Notfallseelsorger. Entscheidend ist, qualifiziert die Klappe zu halten. Und Klappe halten nicht im Sinne von Beziehung abbrechen oder die Straßenseite wechseln. Das erleben ganz viele Trauernde leider viel zu häufig. Oh, da hinten kommt er schnell weg. Und dann sind ganz oft die engsten Leute plötzlich nicht mehr da. Vor lauter Hilflosigkeit. Und wir wissen doch alle, dass wir hilflos sind, dass wir überfordert sind, dass wir keine Worte haben, dann stehen wir doch dazu. Und andersrum gilt für mich auch immer, ein Trauernder hat einen Menschen verloren und nicht den Verstand. Ich darf mit ihm sprechen, ich darf dem auch sagen, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, und dann lass es dabei, dann ist gut. Praktisch da sein. Unterstützen, miteinander weinen, vielleicht auch miteinander lachen, wenn es die Situation gerade so ergibt. Ich bin nach vielen Jahren der Begleitung von Trauernden der Überzeugung, dass ich andere mit Worten nicht trösten kann. Ich wüsste nicht, mit welchen. Aber es gibt einen Tröster. So wird der Heilige Geist in der Bibel genannt. Es hat damals ein Freund an der Abschiedsfeier von Andrea gesagt, ich habe keine Pille, die Trost spenden würde, aber ich kenne den Tröster. Ich lese ein paar Verse aus Johannes 14, ab Vers 16. Dort redet Jesus mit seinen Jüngern über das Ende seines irdischen Lebens. Und er bereitet sie darauf vor, dass er bald nicht mehr da sein wird. Und dann sagt er, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer oder einen Tröster geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann kommt für mich ein ganz entscheidender und ganz wertvoller Satz. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Wow. Genau. Gottes Ferne heißt, wir sind verwaist. Aber Jesus sagt, das wird nicht passieren, weil der Heilige Geist kommt. Ich komme zu euch, sagt Jesus weiter, nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Und dann kommt nochmal so ein steiler Satz, der eigentlich paradox ist und eigentlich in sich widersprüchlich. Ich lebe und ihr werdet auch leben, sagt Jesus angesichts seines Todes. Gott lässt uns nicht allein, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und auch da tröstet mich wieder, dass Jesus selber am Kreuz diese Gottverlassenheit gespürt hat. Auch da sind wir nicht allein. Und Gott ist für mich, ich sage es ganz ehrlich, immer wieder ganz, ganz weit weg. Sag, wo bist du denn? Was ist denn jetzt? Mach doch was. Ja, er ist da. Das hat uns versprochen. Er ist durch den Heiligen Geist da. So steht es in der Bibel und daran halten wir fest. Aber es fühlt sich nicht immer so an. Und wir erleben es auch nicht immer so, dass wir jetzt immer so geisterfüllt wären und immer im Frieden Gottes ruhen. Nein, das fühlt sich anders an. Was ist die Aufgabe des Geistes? Auch das sagt Jesus, er wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Aufgabe des Geistes ist unter anderem, unseren Gottes Worte und Zusagen und an das Leben und Wirken von Jesus erinnern. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen neben unsere oft so schrecklichen Schicksale und Herausforderungen die ewigen Wahrheiten Gottes stellen. Das ist es auch, was Paulus der Gemeinde in Rom schreibt, Römer 15, Vers 4. Alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt und getröstet werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung, aller Trost und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab zu nehmen. Dann müssen wir uns mit Jesus beschäftigen. Dann müssen wir uns diesen Jesus vor Augen halten. Dann müssen wir darüber nachdenken, nachlesen, darüber reden. Wer ist dieser Jesus? Und um diesen Jesus geht es auch in der Aufforderung im Hebräerbrief, Kapitel 4, 14 folgende. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Und dann wird es nochmal so deutlich, und auch das ist für mich so tröstlich und so wertvoll in solchen Zeiten, in solchen Stunden. Jesus ist nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. So heißt es da ganz eindeutig. Vielmehr war er genauso wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und dann kommt diese Aufforderung, die für mich immer wieder schon ganz, ganz wertvoll war und ganz wichtig war und die ich mir immer wieder sagen möchte und die ich euch heute Morgen sagen möchte. Wir wollen also, so heißt es im Hebräer 4, 16, wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenke und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Später heißt es im Hebräerbrief, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Jesus selber ist das beste Beispiel dafür, dass es nicht immer glatt läuft. Er war so eng mit Gott verbunden, er war selber Gott, ganz Mensch und ganz Gott und mit dem Vater unterwegs und hat Furchtbares erlebt. Aber er hat an den Zusagen seines Vaters festgehalten, auch dann, als es für ihn tödlich wurde. Und dann geht es doch darum, dass wir in unserem Leben sind noch nicht am Ziel, wir sind noch unterwegs, wie es Thomas vorhin gesagt hat. Neben unseren Wirklichkeiten, die oft so brutal sind, und so gnadenlos und so erschreckend und so herausfordernd, dass wir neben diese Wirklichkeiten, die unser Leben herausfordern, dass wir da die Wirklichkeiten Gottes stellen. Psalm 123, 2 heißt es, und das, auch das finde ich eine sehr schöne Aussage, unsere Augen sehen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Was ist denn Glauben? Was heißt denn Glauben? Was heißt denn auf Gott vertrauen? Hierzu auch nochmal ein Zitat aus Hebräer 11, Vers 1. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wow. Das, was wir vor Augen haben, ist sehr wirklich und beschäftigt uns und fordert uns heraus und erschlägt uns manchmal fast und raubt uns die Sprache und alles, weil es so nah ist, weil es so konkret ist. Und dann gibt es da noch diese unsichtbare Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes. Glaube heißt ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Deshalb heißt Glauben ganz wesentlich und zentral, dass wir uns auf Jesus ausrichten, dass wir über ihn nachdenken, seine Worte lesen. Was hat er getan? Wie ging er mit Menschen um? Was war ihm wichtig? Und dann kapiere ich immer wieder neu, was Gnade und Liebe und Ausdauer und Geduld, Demut und Herrlichkeit und vieles mehr bedeutet. Und welche Heimat Gott für uns alle vorbereitet. Jemand sagte mal, wenn Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat, und sie ist so wunderschön, wie schön muss dann die Wohnung sein, für die Jesus schon 2000 Jahre arbeitet? Und auch diese ewige Heimat bei Gott ist eine Tatsache, eine Wirklichkeit, eine sichere Zusage Gottes an alle, die an ihn glauben, so wie es Johannes im letzten Buch der Bibel beschreibt. Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, der frühere Himmel, die frühe Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und dann, und das ist die Verheißung für die Zukunft, das ist die Vorhersage, das wird eines Tages kommen, das ist sicher, aber das wird erst eines Tages kommen und nicht schon heute. Dann heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Dann wird es keinen Tod mehr geben, dann wird es kein Leid mehr geben, keine Schmerzen, es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin, so heißt es in Offenbarung weiter, sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu, und er befahl mir, Johannes, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dieser Tag wird kommen, an dem alles Leid, alles Trauern, alles Weinen, aller Schmerz aufhören wird. Und naiv, wie ich manchmal bin, stelle ich mir das vor, ich komme in diesen Thronsaal Gottes, Gott sitzt da vorne auf seinem mächtigen Thron und sagt, Mensch Stefan, du hier, ich habe mich auf dich gefreut. Man möge bitte seinen eigenen Namen einsetzen. Komm mal her. Und dann darf ich mich diesem allmächtigen Gott nähern, dann darf ich zu ihm kommen, und er sagt, setz dich mal zu mir. Und ich sitze bei Gott auf dem Schoß, und Gott zieht aus seinem, was auch immer für ein Gewand anhat, sein göttliches Taschentuch und trocknet die letzten Tränen. Weil bis zum Schluss geweint wird, weil es bis zum Schluss Leid geben wird und dann erst nicht mehr. Und jeder, der was anders erzählt, erzählt Blödsinn und erzählt nicht das, was in der Bibel steht. Nein, Gott nimmt hier nicht alles von uns weg, auch nicht von uns Gläubigen. Du musst nur richtig glauben, und dann bewahrt dich Gott, und Gott heilt alle und so weiter und so weiter. Hört auf mit dem Blödsinn. Das steht nicht in der Bibel. Nein, es wird bis zum Schluss geweint. Und es gibt bis zum Schluss Leid, weil wir noch nicht im Himmel sind, weil wir noch nicht dort sind, was Gott die ewige Herrlichkeit nennt. Vorher gibt es noch viel Grund zu weinen. Und dann kommt das göttliche Taschentuch. worauf konzentrieren wir uns? Welche Wirklichkeit prägt uns? Von welcher Wirklichkeit lassen wir uns prägen? Keiner, der das selbst erlebt hat, kann wirklich nachvollziehen, was der Verlust eines lieben Menschen für die bedeutet, die um ihn trauern. Und keiner kann wirklich nachvollziehen, wie ein anderer trauert, weil jeder Mensch anders mit Verlust umgeht. Wenn die sichtbare Wirklichkeit schrecklich und unfassbar ist, dann ist es sehr natürlich und auch völlig nachvollziehbar, dass Schmerz, Klage und Verzweiflung das Leben bestimmen. Und dann ist es oftmals nicht so leicht, unseren Gott zu erinnern an seine Verheißungen, die für uns weiter gelten. Wir sollen und wir dürfen trauern, all das, was uns beschäftigt, manchmal den Atem raubt, rauslassen, alleine und mit anderen zusammen weinen. Vielleicht auch immer wieder an das Gute erinnern, was wir mit denen erlebt haben, die wir jetzt so furchtbar vermissen. Und dann ist es gut, und das habt ihr auch gesagt am Donnerstag, als wir beieinander waren, wenn andere da sind, wenn wir das nicht alleine tun müssen, wenn wir nicht alleine stark sein müssen. Und wir können uns an diesen Gott des Trostes wenden, der hilft, der uns einlädt, all unsere Sorgen auf ihn zu werfen, weil er für uns sorgt, weil er sich um uns kümmert. Und wir können ihn auch an all seine Versprechen erinnern, nicht weil er so vergesslich wäre, sondern weil wir so vergesslich sind. Und dann tut es gut, mit anderen zu reden, die diesen Gott des Trostes auch kennen. Und dann ist es auch gut für die, denen dieser Glaube an diesen Gott des Trostes gerade fehlt, mitzuglauben. Wie die Freunde des Gelähmten, der selbst nicht zu Jesus kommen konnte, obwohl er ganz in der Nähe war. Und dann hatte er zum Glück 4 Freunde, die ihn zu Jesus getragen haben. Was für eine schöne Aufgabe, andere Menschen zu Jesus zu tragen. Lasst uns das mit den Trauernden tun. Mit Menschen, die gerade tief in der Verzweiflung stecken, die selber nicht diesen Glauben haben, dass da ein Gott ist, der es gut macht und gut meint und uns versorgt und sich um uns kümmert. Lasst uns diese Menschen zu Jesus tragen. Immer wieder. Wir lesen auch in der Bibel immer wieder davon, dass Menschen beinahe zerbrochen sind an dieser Herausforderung der sichtbaren Wirklichkeit und sie die nicht übereinbekommen haben mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit. Der Weg des Glaubens ist kein einfacher Weg, ist kein, naja, da muss man halt und dann läuft schon alles. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir im Wort Gottes immer wieder auch davon Berichte haben, dass es immer wieder sehr deutlich wird, dass Menschen sich da unglaublich schwer getan haben, weil mich das tröstet, weil ich dann merke, ich bin nicht allein damit. Das ging anderen damals schon so. Und es wird auch ehrlich benannt. Auch Asaf hat dazugehört. Er ist fast verzweifelt. Es heißt, wie es Menschen, die nichts mit Gott am Hut hatten, nicht mit Gott gelebt haben, wie es denen so gut ging. Sie hatten ein sorgloses, ein reiches Leben und ihm ging es richtig schlecht. Und dann hat er sich überlegt, und auch diesen Gedanken halte ich für sehr nachvollziehbar, ich kenne ihn aus meinem eigenen Leben, ich habe zwischendurch aufgehört zu glauben. Er hat sich überlegt, bringt es überhaupt was? Lohnt sich das überhaupt? Zahlt sich das überhaupt aus? Wozu glaube ich denn überhaupt an einen Gott, wenn doch die ganzen schrecklichen Dinge passieren. Psalm 73, Vers 13 heißt es: Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Unglaubliche Gottesferne. Da war nichts mehr von Happy, Clappy und Halleluja. Der war am Ende. Der wollte nicht mehr, der konnte auch nicht mehr, der konnte nicht mehr glauben. Da war nichts mehr mit Gottes Trostes und ich sorge für euch. Ich kenne solche Gedanken gut. Weiter sagt Asaf: Ich versuchte zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Und auch da sind Fragen offen oder bleiben Fragen offen. Und nein, es gibt keinen Automatismus. Wenn du richtig glaubst, dann segne dich Gott. Und dann gibt es aber im Umkehrschluss manche Aussagen, unter denen ich fast zerbreche. Ich habe von einer Familie gehört, da ist ein Kind gestorben, da kam einer und sagt zu ihnen: Das ist auch kein Wunder, bei euch war auch Sünde im Leben. Da weiß ich nicht, ob ich schreien oder heulen oder schlagen soll. Das ist so gnadenlos so und schlussendlich so erbärmlich, weil es wieder den Zusammenhang herstellt. Ja, wenn du dich richtig verhältst, dann wirst du bewahrt vor allem. Also wenn du nicht bewahrt bist, wenn was Schlimmes passiert ist, dann bist du eigentlich selber schuld. Wie gnadenlos ist diese Aussage? Warum geht es den Gottlosen so gut und den Frommen so schlecht? Warum werde ich nicht dafür belohnt, dass ich mich doch jetzt jahrelang schon für Gott eingesetzt habe? Regelmäßig in Gottesdienst gehe und immer bete und Bibel lese und spende und so nett bin zu den anderen Menschen, dann müsste Gott mich doch beschützen. Warum kriege ich jetzt eine Krebsdiagnose oder passiert sonst irgendwas Schreckliches? Weil es diesen Zusammenhang nicht gibt. Weil es nirgends in der Bibel steht, wenn du dich richtig verhältst und richtig gottlos bist, dann ist alles gut. Das ist eines Tages. Das ist dann, wenn ich bei Gott auf dem Schoß sitze und er sein göttliches Taschentuch zückt. Dann ist es vorbei. Und genau dazu kommt Asaf auch. Dann kam für ihn die Wende, Vers 17, Psalm 73, schließlich ging ich in dein Heiligtum. Und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, das Leben der Gottlosen endet. Weil auf Menschen, die ohne Gott sterben, nicht der Himmel und nicht die Herrlichkeit und nicht das göttliche Taschentuch wartet. Asaf schreibt weiter, Vers 21 folgende: Als mein Herz verbittert war und ich mich tief fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich um Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden, mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt Gott doch meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Nein, Menschen, die an Gott glauben, sind nicht immer vor schrecklichen Ereignissen verschont. Nein, Christen geht es nicht immer gesundheitlich oder finanziell oder sonst wie gut. Das mögen manche so glauben, kommt aber nicht aus der Bibel. Und das heißt auch nicht, dass wir nicht traurig sind, wenn jemand stirbt. Wie oft höre ich das? Sei nicht traurig. Matthias, Marco, Derek, Andrea, wie sie auch alle heißen, denen geht es doch jetzt gut, sie sind doch jetzt bei Jesus, dann müssen wir doch nicht traurig sein. Ja, sie sind zu Hause angekommen, wir noch nicht. Und wir trauern wegen uns. Weil wir damit leben müssen, dass der geliebte Mensch plötzlich nicht mehr da ist. Ich habe damals nach Andreas Tod zu ihr gesagt, so in Gedanken, du hast gut, du sitzt jetzt auf Folge 7 und spielst Harfe oder was auch immer du tust, keine Ahnung, wie es im Himmel zugeht, mit Sicherheit schön. Ich habe hier 4 kleine Kinder zu versorgen. Ich muss hier gucken, wie das irgendwie funktioniert. Ich habe keine Ahnung wie. Und mir fehlt jegliche Kraft dazu. Und nein, dann ist es kein Trost, wenn jemand sagt, sei doch froh, Andrea ist jetzt im Himmel. Ja, für Andrea freut mich das unbändig. Und es freut mich auch für Matthias, dass er jetzt zu Hause ist, dass er bei dem ist, an den er geglaubt hat, für den er unterwegs war. Aber ich hätte ihm und euch und uns so sehr gewünscht, dass er noch einige Jahre hier wäre. Und nein, es hilft uns nicht. Ja, es ist gut zu wissen, dass sie bei Gott gut aufgehoben sind. Aber uns geht es schlecht und lasst uns doch das bitte auch mal uns zugestehen und nicht immer gleich fromm übertünchen, weil es sowieso nicht hilft. Ja, wir haben eine Perspektive über den Tod hinaus. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist auch eine der unsichtbaren Wirklichkeiten, die wir jetzt neben die sichtbare stellen können, aber sie macht die oft so traurige und schwere sichtbare Wirklichkeit nicht plötzlich leicht. Sondern wir stellen sie daneben. Da ist dieses Schwere, dieses Unfassbare, dieses Leid, dieses all das, was uns sprachlos macht. Und das kennen ja viele von uns, das muss nicht der Tod eines geliebten Menschen sein, das können auch ganz andere Situationen sein, wo wir sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann ist auf der anderen Seite diese Zusage, dass es eine ewige Herrlichkeit bei Gott geben wird. Dann ist da die Zusage, dass Gott uns versorgt, dass er sich um uns kümmert, dass er da ist. Dann ist da die Zusage, dass es einen Gott des Trostes gibt. Und wir stellen es daneben. Und das eine macht das andere nicht, löscht es nicht aus. Ja, wenn Gott da ist, dann ist ja das andere alles nicht schlimm. Nein, das ist immer noch schlimm. Aber es steht was daneben. Und das war uns für heute Morgen, wir hatten im Vorfeld auch nochmal telefoniert, David, Thomas und ich, wir haben gesagt, wir wollen das nebeneinander stellen. Und wenn wir Gottesdienst feiern und wenn wir Gott loben, wie wir es vorhin gemacht haben, wie wir es nachher noch machen werden, dann geht es nicht darum zu sagen, oh, alles wieder gut. Nein, aber wir erinnern uns gegenseitig an diese ewigen Wahrheiten, an diese Wahrheit, dass da ein Gott ist und dass der immer noch Gott ist, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Gott, seine Zusagen, seine Versprechen, seine Verheißungen, sie ändern sich nicht. Und mit ihm seine Liebe, sein Erbarmen, seine Erlösung, sein Trost, er ist immer derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auch wenn uns das unglaublich schwerfällt in manchen Situationen, das zu akzeptieren und das zu erleben. Und deshalb wünsche ich mir für uns alle immer wieder diesen trotzigen dennoch Glauben von Asaf, der sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und ich wünsche uns Freunde, die uns in Zeiten, wo wir das selber nicht fassen und glauben können, in Zeiten, in denen Jesus so unendlich weit weg ist, die uns dann zu ihm tragen. Ich lade ein zu ein paar Augenblicken der Stille. Jesus, so oft verstehen wir dich nicht. Fragen uns, was das soll. Vermissen dich und deine Nähe. Spüren nichts von deiner Gegenwart. Und doch bist du da. Und daran wollen wir uns festhalten. Auch für die, die das nicht glauben können, denen das zu schwer fällt. Hilf uns, deine Wirklichkeiten neben unsere Wirklichkeiten zu stellen. Hilf uns, wenn vielleicht auch zaghaft, zu dir zu kommen, immer wieder. Und schenk uns diesen dennoch Glauben, wo viele Fragen noch offen sind, vieles ungeklärt, vieles nicht beantwortet. Und dennoch kommen wir immer wieder zu dir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hilf uns dabei. Amen.